Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler. Heute haben wir ein Jubiläum, nämlich die 50. Folge bereits.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Mein Name ist Norbert Ziller und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie, den wir hier im Kepler betreiben, obwohl ja nicht nur Schülerinnen und Schüler vom Kepler dabei sind, sondern wir haben ja auch Teilnehmer von anderen Schulen. Und heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgepasst, das passt ganz gut zu dem Tag, wo diese Folge erscheint. Es ist ja Rosenmontag, wir sind mitten im Fasching. Das heißt, wenn wir das ausstrahlen, genießen wir in der Steiermark gerade unsere Semesterferien und wir nehmen das wirklich erst eine Woche vorher auf. Aber das Thema passt ja nicht ganz gut zum Fasching dazu, denn unsere Folge, wie ihr vielleicht in der Beschreibung gelesen habt, heißt Sastronomy. Ein bisschen sass ist Astronomie schon, oder? Wir sind schon ein bisschen ein komischer Haufen an Leute, so eine Nerdgruppe, die sich da mit der Astronomie beschäftigt. Und Astronomie hat auch wirklich ganz schön viel ziemlich eigenartige Aspekte. Und so zu unserer 50. Folge habe ich mir gedacht, wir schauen uns einmal an, wie schräg, wie verrückt, wie eigenartig eigentlich die Astronomie ist.
Aber davon abgesehen sehen wir uns wieder an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News!
Meine aktuellen Space News sind von der gerade herausgekommenen Ausgabe von Sterne und Weltraum inspiriert. In der Märzausgabe von unserer Zeitschrift Sterne und Weltraum steht groß drauf: Giganten im All, Riesenradiogalaxien. Wie in der Astronomie, wir hören nämlich nicht Radio, wie normale Menschen, wir schauen Radio. Radioastronomie ist ein Riesending. Warum kann man eigentlich Radio hören, wenn es Radioprogramme gibt? Da gibt es eine elektromagnetische Welle, die so eine Wellenlänge von ein paar Metern hat oder ein paar Zentimetern hat. Solche elektromagnetischen Wellen sind im Prinzip nichts anderes als Licht, nur eben mit einer großen Wellenlänge, und die heißen Radiowellen. Und man kann diese Radiowellen so modulieren, das heißt so ein bisschen verändern. Und diese Veränderung der Radiowelle, da kann man dann eben Sprache kodieren oder Musik, und das kann dann unser Radioapparat wieder umwandeln und wir können etwas hören dabei. Radioastronomie macht was ganz anderes, dann nimmt man eigentlich die Tatsache zu Hilfe, dass Radiostrahlung trotzdem im Grunde sowas wie Licht ist. Nur ganz, ganz langwelliges Licht. Und wir haben ja auch schon lange Augen entwickelt, mit denen wir diese Radiowellen sehen können, unter Anführungszeichen, also aufzeichnen können. Ja, das sind unsere Radioantennen. Und vielleicht kennen einige von euch Bilder von diesen riesigen Schüsseln, diese riesigen Parabolantennen. Da gibt's eine in Deutschland, in Effelsberg, die hat 100 Meter Durchmesser. Und es gibt noch größere. Berühmt geworden ist das 300 Meter durchmessende Arecibo-Teleskop in Puerto Rico, das im berühmten Film Contact vorkommt. Radioteleskope muss man grundsätzlich wahnsinnig groß bauen, weil je länger nämlich so eine Wellenlänge von so einer elektromagnetischen Strahlung ist, desto schlechter ist das Auflösungsvermögen. Also wir kriegen mit Licht, das hat nur einen halben Mikrometer, also die Hälfte von einem Millionstel Meter, da haben wir von vornherein recht ein gutes Auflösungsvermögen. Wenn man jetzt Röntgenastronomie betreibt, mit Röntgenstrahlung haben wir noch besseres Auflösungsvermögen. Das hat eine andere Schwierigkeit, denn Röntgenstrahlung geht nicht durch die Erdatmosphäre durch. Na Gott sei Dank, das wäre ja schlecht für uns. Da könnte man zwar am Erdboden Radioastronomie betreiben, vom Prinzip aber eigentlich doch nicht, wenn wir alle sterben würden. Und bei Radiowellen, die sind viele tausendmal schlecht in der Auflösung und deswegen müssen wir riesige Radioteleskope bauen, wenn man trotzdem wieder Bild erzeugen möchte, ordentliches. Immer größere Radioteleskope werden gerade gebaut, nicht nur so einzelne, wie eben damals das Arecibo. Das größte momentan übrigens, das steht in China, das hat einen halben Kilometer Durchmesser. Aber es gibt auch sogenannte Arrays, also Gruppen von Radioteleskopen. Das sind zum Teil so große Parabolschüsseln, aber auch so ganze Felder, wo einfach Antennen stehen. Und mit diesen Antennen und Schüsseln im Verbund zum Teil über geplant ist ein solches Radioobservatorium auf einem ganzen Quadratkilometer. Das soll in Südafrika entstehen. Und da gibt es schon in Australien eine Testanlage dazu. Also die Dinge werden immer größer. Und damit kann man immer genauer messen. Übrigens, könnt ihr euch erinnern, die ersten Bilder von schwarzen Löchern, das schwarze Loch, das man im Kern der Galaxie M87 aufgenommen hat, und das erste Bild des schwarzen Lochs unserer eigenen Milchstraße, das alles wurde mit Radioteleskopen gemacht. Das ist alles Radioastronomie. Da hat man Radioteleskope an vielen Orten der Welt zusammengeschalten, um sowas wie ein Radioteleskop virtuell zu simulieren, dass so groß wie die ganze Erde ist. Warum macht man da so einen großen Aufwand? Was kann man denn mit Radioastronomie sehen? Na, eines der spannenden Sachen, neben dem, was ich schon jetzt erwähnt habe mit den schwarzen Löchern, sind diese Radiogalaxien. Es gibt sehr, sehr weit entfernte, aber extremst riesige Radioausbrüche von Galaxien. Man nennt das GRGs, gigantische Radiogalaxien, wenn wir es übersetzen auf Deutsch. Und die sind wirklich extrem groß. Man sieht auf den Radiobildern so richtige Keulen. Also irgendwo ist eine Galaxie, die ist vielleicht normal groß, so wie unsere Milchstraße. Bisschen größer, bisschen kleiner. Aber aus den Polregionen dieser Galaxie schießen so richtig gewaltige Fontänen von Radiostrahlung raus, teilweise hunderte Male der Durchmesser der Galaxie entfernt. Also das kann schon sein, dass dann das Ganze 10 Millionen Lichtjahre von dieser Galaxie weg ist. Das ist also der zehnfache Abstand fast zwischen uns und der Andromeda-Galaxie, so weit kann ein Strom von gewaltiger Radiostrahlung aus dem Polbereich einer Galaxie wegschießen. Was passiert bitte in einer Galaxie, wo sowas los ist? Der Grund dafür, nimmt man an, sind die schwarzen Löcher in diesen Galaxien, die Material um sich herum wirbeln. Dabei entstehen sogenannte Jets, das sind also Materiestrahlen, die dann bei der Galaxie so oben hinaus und unten heraus rausschießen. Und da fliegen jetzt lauter Plasmateilchen herum, also geladene elektrische Teilchen, Protonen, Elektronen und so weiter. Und die strömen hinaus in die Tiefen des Weltalls und jedes fliegende Teilchen stellt eigentlich einen Strom dar. Das ist alles Strom. Und rund um Strom herum sind immer Magnetfelder. Und wenn ein geladenes Teilchen neben einem Magnetfeld fliegt, dann wird es abgelenkt und beginnt so in Spiralen sich zu bewegen. Ja? Das kann also nicht mehr gerade fliegen, das fliegt in Spiralen. Jetzt sind die Jets so schnell, dass man sie relativistische Jets nennt. Das heißt, die Teilchen haben fast Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, diese Elektronen vor allem kreisen dann mit extremsten Geschwindigkeiten in Spiralen dahin. Und wenn sich ein geladenes Teilchen auf einer Kreisbewegung sehr schnell bewegt, dann muss es Strahlung abgeben. Sogenannte Synchrotronstrahlung. Und das ist genau eine Strahlung, die in den Wellenlängen von Radiowellen abgestrahlt wird. Und darum können wir das sehen. Also da schießen gewaltige Mengen an Plasma, an geladenen Teilchen aus den Galaxien raus. Die schießen so weit raus, dass man mittlerweile schon Hinweise darauf hat, dass das großen Einfluss auf die Strukturbildung im Großen im Universum gehabt hat. Also wie und wo jetzt Galaxien angeordnet sind, wo es viel Materie gibt, wo es wenig gibt. Wo haben wir also diese Filamente, wo sich die Galaxien aneinander hängen und wo gibt es die Voids, die großen Leerräume. Das Verrückte ist ja, dass der allergrößte Teil der normalen Materie, die wir im Universum haben, also jetzt nicht die dunkle Materie, sondern die ganz normale Materie, die leuchten könnte, die sich auch in den Sternen befindet und in Planeten und so weiter, die ist gar nicht in den Galaxien drinnen, die ist nicht in den Sternen und Gasnebeln, sondern der allergrößte Teil der Materie ist zwischen den Galaxien als intergalaktisches Medium. Also ganz fein verteilte Teilchen, die irgendwo zwischen den Galaxien sind. Es ist zwar dünn verteilt, aber der Weltraum ist riesig. Und da kommt in Summe eine gewaltige Masse an Material zusammen, mehr als in allen Sternen und Planeten, die es gibt. Also, wenn da nicht Astronomie was Verrücktes ist. So, bevor wir uns aber mit weiteren Verrücktheiten der Astronomie beschäftigen, eine ganz andere Sache, die gar nicht so verrückt ist, oder vielleicht doch verrückt. Ist es verrückt, in den Ferien in eine Schule zu gehen?
Ja. 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 Ja.
Es geht so.
Welche Ferien? Es kommt drauf an, welche Ferien.
Sommerferien.
Wenn man Sommerschule geht und man Sommerschule bräuchte, dann okay, aber sonst nicht.
Und wenn du in eine Forschungseinrichtung gehen könntest, wo du mit Forscherinnen und Forschern arbeiten kannst?
Es kommt darauf an, ob man das fürs Thema interessiert ist. Wenn ja, dann ist es cool. Wenn nicht, dann ist es halt, naja.
Vor allem, es gibt auch Sachen, die werden Schule genannt, weil man dort was lernt, aber sind eigentlich keine richtigen Schulen. Zum Beispiel, als ich jünger war, war ich jeden Sommer 3 Wochen lang in der Zirkusschule. Und das ist keine richtige Schule, aber trotzdem heißt es so, wenn man dort einfach Sachen lernt.
So ähnlich passt das eigentlich auch ganz gut zu dem, was ich euch vorstellen möchte, nämlich die WIFZAG-Akademie. Es gibt nämlich seit relativ kurzem, erst seit ein paar Jahren, ein neues wissenschaftliches Zentrum in Österreich, in Niederösterreich, in Klosterneuburg. Und das heißt VISTA. Dieses VISTA macht nicht nur Spitzenforschung in Österreich, sondern auch eine WIFZAG-Akademie, die jetzt schon 2-mal stattgefunden hat. Ja, und die ist im August. Die wird heuer stattfinden, von 23. bis 28. August. Und man sollte sich schon für Wissenschaft und Forschung interessieren. Da gibt's ziemlich coole Sachen, die man dort machen kann, in verschiedenen Bereichen. Ein Bereich ist wirklich Weltraumforschung. Es gibt ein Space Boot Camp, wo man sich mit Weltraummissionen beschäftigt. Es gibt ein Neuroscience Boot Camp, wo es darum geht, wie eigentlich unser Gehirn funktioniert. Und es gibt ein Mathe Boot Camp. Weil doch Mathematik die Grundlage für die allermeisten Naturwissenschaften ist. Das sind so die Kurse für die Größeren, für die aus der 7. und 8. Schulstufe, also 3., 4. Klasse. Für die Jüngeren gibt's Computer Science und Robotics, ein Biolab und eine Erfinderwerkstatt. Und es wird nicht nur gearbeitet, die haben ein Showprogramm, die haben Freizeitprogramm und es ist alles bezahlt. Bevor ich euch sage, wie man es schaffen kann, da teilzunehmen, nämlich das ist nicht so ohne, da muss man einiges tun. Hören wir uns einmal an, was Leute dazu sagen, die schon dort waren. Wir hatten nämlich Besuch am Kepler von 6 Mädels, die auf Besuch in Graz waren. Die haben im Sommer, im August, die WIFZAG-Akademie besucht. Hören wir uns einmal an, was sie uns über die WIFZAG-Akademie und ihre Erlebnisse erzählen können und wie sie zur Astronomie gekommen sind. Ich habe heute besondere Gäste bei mir im Kepler-Gymnasium. Es ist jetzt nicht ein normaler Kurstermin, sondern jetzt ist gerade Samstag, dann 10. Jänner. Und vor mir sitzen 6 Mädels, die gemeinsam bei der WIFZAG-Akademie in Klosterneuburg waren und dort was zum Thema Astronomie gemacht haben. Und jetzt, ja, ein cooles Wochenende in Graz verbringen, hoffentlich. Habt Spaß?
Ja.
Was habt ihr denn heute schon so gemacht?
Wir waren in der Stadt und haben uns die Stadt angeschaut und wir waren bei der Rutsche.
Beim Uhrturm.
Ja. Und ja, und jetzt sind wir da und reden über Astronomie.
Und davor waren wir noch in der Sternenwarte oben.
Genau. Wir haben uns nämlich jetzt gerade unsere Schulsternwarte vom Kepler angeschaut und weil wir leider Wolken am Himmel hatten, mussten wieder einmal die Leute am Schlossberg-Restaurant dran glauben, die wir ganz ausgiebig und mit unseren Instrumenten recht schön beobachten konnten. Ja, aber jetzt sind wir hier und jetzt geht's ja um euch und der Grund, nicht der ursächliche Grund, warum ihr da seid, war ja, dass ihr gemeinsam eben, im August war das, glaube ich, auf der WIFZAG-Akademie in Klosterneuburg wart. Was habt ihr da genau gemacht?
Wir waren im Kurs Space Bootcamp und dort hatten wir dann einen Tagesplan, in dem dann vormittags und nachmittags Vorlesungen zu verschiedenen Themen der Astronomie gehalten wurden, zum Beispiel über schwarze Löcher oder Thermodynamiken und verschiedene Sachen.
Ihr hattet ja verschiedenste Referentinnen und Referenten, also es gab so quasi Vorträge, Vorlesungen, konntet ihr auch irgendwas selber machen?
Einmal haben wir selbst Raketen gebaut und sie dann halt quasi in die Luft geschossen. Das war ziemlich cool.
Aber es ist sehr schief gegangen.
Ja, es ist der Fallschirm nicht aufgegangen. Sie sind geflogen, aber dann abgestürzt.
Deswegen sind die meisten von denen kaputt gegangen. Es sind
unsere auch.
Ja, nur die von den Betreuer haben es irgendwie überlebt, aber unsere sind alle kaputt gegangen.
Ja, leider. Meine noch.
Eine war ja im Regen kaputt gegangen, oder?
Das war meine.
Oh je.
Unsere. Wir haben sie zusammen gemacht.
Ja. Aber sie war sehr schön.
Ja, voll. Mit Augen beklebt.
Habt ihr die wirklich selber gebaut? Was für einen Antrieb habt ihr denn da irgendwie verwendet?
Schwarzpulver?
Ja, Schwarzpulver.
Wow, also ein Sprengantrieb sozusagen. Das ist eigentlich die Realität ziemlich gut nachempfunden. Also eigentlich könnte man sagen, echte Raketen, die also Satelliten und Sonden in den Weltraum befördern, die reiten ja im Grunde auch auf eine Explosion nach oben. Also so daneben ist es gar nicht.
Die Explosion war sehr stark. Also es ist wirklich 30, 40 Meter in die Luft gegangen.
Ja.
Wow.
Kein Scherz jetzt. Das war wirklich cool.
Das war wirklich sehr hoch.
40 Meter hoch.
Das war wirklich.
Das ist wirklich.
Ja. Teilweise höher. Uns wurde gesagt, dass sie bis zu 70 bis 100 Meter hochkommen. Ich weiß nicht, wie hoch sie wirklich gekommen sind, aber 40 Meter auf jeden Fall.
War das nicht gefährlich, so mit Schwarzpulver hantieren und dann einen Antrieb zu machen?
Ja, schon, aber wir haben es alle überlebt, also.
Und wir haben uns auch nicht verletzt, also wir haben es überlebt, heil überlebt.
Ja, also es ist nicht so gefährlich. Die Jüngsten von uns waren zu dem Zeitpunkt 12 und wir haben es alle überlebt.
Das warst nur du.
Ja, okay, das stimmt.
Okay, kann sich an weitere coole Programmpunkte erinnern, was dort gemacht habt?
Also wir haben zum Beispiel am ersten Tag ein mobiles Planetarium besucht und dort verschiedene Planeten angeschaut.
Es könnte sein, dass die Leute von meinem Astronomiekurs durchaus auch wen kennen, der das geführt hat. Ich glaube, das war nie so. Also ein mobiles Planetarium von Public Space. Wir hatten ja schon das Glück, beide Betreiber von Public Space kennenzulernen, beziehungsweise das mobile Planetarium zu besuchen. NESO zum Beispiel war auf unserem fünften Teleskoptreffen mit dabei, am fünften Kepler-Teleskoptreffen, und hat da unter Sternenhimmel ihr mobiles Planetarium aufgeblasen. Das war sehr cool. Und letztes Jahr war die Ruth Grützbauch da, die Gründerin von Public Space. Jetzt machen sie das ganze Jahr zu zweit und sind jeweils mit einem eigenen mobilen Planetarium mehr oder minder in ganz Österreich unterwegs, um dort den Sternenhimmel unter allen Bedingungen unter die Leute zu bringen. Aber sehr cool, dass die auch bei euch waren. Habt ihr dort eigentlich auch wissenschaftliche Geräte kennengelernt?
Ja, zum Beispiel das Spektroskop, mit dem wir zum Beispiel LED-Lampen und auch unterschiedliche Lampen angeschaut haben, wie das Spektrum davon sich unterscheidet.
Und was haben Spektren jetzt mit der Astronomie zu tun?
Das haben wir eben beim Thema Weltraumteleskopen besprochen.
Spektren und Spektroskope kommen in der Erforschung von Exoplaneten zugute, muss man nachdenken.
Man kann in der Weltraumforschung Spektren nutzen, um zum Beispiel durch den Doppler-Effekt zu ermitteln, wie weit dieses Objekt von uns entfernt ist und ob es sich halt auf uns zubewegt oder wegbewegt oder sich gar nicht bewegt.
Genau, eines der vielen Sachen. Spektren sind so das wichtigste Werkzeug in der Astronomie überhaupt. Also ein Spektrum, das sind ja, dass man das Licht von einem Stern in seine Farben zerlegen kann und da kann man unglaublich viel damit sehen. Zum Beispiel fehlen gewisse Farben. Das sind dann Lücken, das sind wirklich so schwarze Linien drinnen, wo einfach die Farbe fehlt. Man nennt das Fraunhofer-Linien und die Farben geben uns einen Hinweis darauf, aus welchen Elementen das der Stern besteht, der das Licht ausgesendet hat. Man kann also die chemische Zusammensetzung vom Stern über ein Spektrum, über diese Lücken herausfinden. Dann eben wieder gesagt, dass die Bewegung vom Stern. Dann können wir die Spektren dazu verwenden, um überhaupt die Sterne in Gruppen einzuteilen. Wenn man nämlich in den Spektren auch die Temperatur vom Stern sieht, dann sieht man, wie heiß die Sterne sind dabei. Man kann daraus auch indirekt eruieren, wie leuchtkräftig die Sterne sind. Die sogenannte Leuchtkraftklasse. Also diese Spektralanalyse hat uns etwas in die Hand gegeben, womit man etwas herausfinden kann, wo man vor 200 Jahren noch geglaubt hat, es werden Menschen nie wissen. Auguste Comte, ein Philosoph aus Frankreich, der hat noch geglaubt, wir können alles Mögliche über Sterne herausfinden, vielleicht wo sie sind und wie sie sich bewegen, aber wir werden niemals mit keinem Mittel herausfinden können, woraus sie bestehen. Wie soll man das machen? Wir können noch nicht hinfliegen, weil sie zu weit weg sind. Aber mit der Spektroskopie haben wir es geschafft. Es ist eines der coolsten Dinge, die sich Menschen einfallen lassen haben, dass man eben nur aufgrund dessen, dass man sich die zerlegten Farben von einem Stern genauer anschaut, unglaublich viel an Informationen über die Sterne damit rausholen kann. Habt ihr da intensive Wissenschaftstage erlebt? Aber ich glaube, der Spaß ist auch nicht zu kurz gekommen, oder?
Da können wir vieles erzählen. Da können wir vieles.
Also meine Top-Highlights waren auf jeden Fall, wie wir Taschentücher haben, losgeholt haben, in Bällchen und runtergeschmissen.
Nein, wir waren zu zweit im Zimmer und wollten die beiden Mädchen aus dem Nachbarzimmer halt. Wir wollten auf uns aufmerksam machen.
Weil wir haben immer aus dem Zimmer dürfen und wir wollten erwischt werden.
Wir wollten dann gegen ihr Fenster schmeißen und dann sind diese nassen Taschentücher runtergefallen.
Aus dem vierten Stock.
Ja.
Irgendwann um, keine Ahnung, Mitternacht oder sowas weggeräumt, damit keiner Ärger bekommt.
Oder der Spuckwettbewerb.
Ob sie jemanden getroffen hat.
Und danach habe ich mir geschworen, nie wieder ein Schloss für die Fenster aufzuknacken.
Okay, wie?
Der Spuckwettbewerb, das war wirklich eine außerordentliche
Sensation.
Weil das war aus dem vierten Stock und die haben getroffen.
Ich glaube, weitere Details ersparen wir uns jetzt.
Also, wir hätten noch welche. So.
Was muss man tun, um zur WIFZAG Akademie gehen zu können? Da kann man nicht einfach hinspazieren und sagen, ui, jetzt bin ich da.
Also man muss halt ein Bewerbungsvideo machen, ein kurzes Bewerbungsschreiben und halt ein paar Fragen über was man ja als Zukunft machen will und so ausfüllen. Dann braucht man noch solche Motivationsschreiben von Lehrern und so, die was halt so dich empfehlen und so. Dann schickt man das ein und dann erfährt man halt nach einiger Zeit, ob man drangenommen wurde. Es kommen immer nur eine bestimmte Anzahl von Menschen pro Bundesland in Kärnten.
Insgesamt 75 aus Österreich, also 75 Schüler werden da insgesamt.
Aber es ist nicht gerecht aufgeteilt. Weil zum Beispiel in Kärnten waren nur vier, die was haben dürfen.
Ja, weil in
dürfen.
Kärnten nicht so viele Einwohner sind. Wie
nein, es hat mit der...
Mehr als vier von 75 wohl.
Es hat damit zu tun, wie viele Schüler auf AHS-Stufe gehen oder so. Also irgendwie bei uns waren nur vier.
Bei uns waren 15 in Wien.
Ja, also Steiermark waren jetzt auch nicht so ganz viel wie in Wien, aber trotzdem mehr als in Kärnten.
Okay, also da muss man sich dann bewerben. WIFZAG Akademie, V-I-F-ZAG geschrieben, glaube ich. Das findet man im Internet und dann kann man schauen. Es ist schon wieder ein Termin festgelegt. 2026 wird es Ende August stattfinden. Ja, würdet ihr empfehlen, sich da zu bewerben?
100%.
Ja.
Das ist so cool. Es war eine der besten Wochen in meinem Leben, wenn ich ehrlich bin.
Es ist ehrlich so, ich habe die besten Freunde gefunden. Ja, mehr als ich in meinem Bundesland, mehr Freunde, als ich so habe. Und jetzt bin ich das zweite
jetzt
Wochenende.
Jetzt sind wir mit diesen Freunden wieder zusammen und das ist so unglaublich cool. Leute, ich habe euch so lieb.
Wir sind halt aus ganz Österreich und können uns halt immer wieder treffen und es ist einfach so toll, so vernetzt zu sein. Und deswegen, ich finde, das kann man auf jeden Fall weiterempfehlen.
Voll.
Und ihr wart beim Space Workshop und seid auch sofort der Astronomie treu geblieben und jetzt hier bei uns am Kepler, um ein bisschen was von Astronomie wieder mitzukriegen.
Es hätte uns auch noch den Neuroscience Workshop gegeben oder das Math Bootcamp. Und ja, man konnte dann halt wählen, welches von den dreien man am liebsten gemacht hätte.
Genau, da geht es also nicht nur um Astronomie, sondern um verschiedenste Naturwissenschaften und Technik. Und ich glaube, so Roboterbau-Sachen waren auch irgendwo dabei.
Bei den Jüngeren gab es Science und Robotics.
Aber wenn euch irgendein Thema jetzt nur ein bisschen interessiert und nicht so extrem sonderlich, ich würde es trotzdem empfehlen, weil das meiste, was bleibt, sind nicht die Workshops, sondern den Spaß, den was man gehabt hat.
Und generell die Erinnerungen.
Ja, wenn ihr jetzt Fragen haben solltet, wie das so ist bei der WIFZAG Akademie, dann schickt uns einfach die Fragen auf unsere E-Mail-Adresse und ich werde schauen, dass ich die unseren 6 Expertinnen weiterleiten kann und vielleicht kriegt ihr dann eine Antwort von denen, die schon dabei gewesen sind. Ich glaube, da ist ja nicht immer ganz fix, dass man wirklich in den Workshop kommt, den man sich ausgesucht hat. Ist das schlimm?
Nein, ich hätte mich ursprünglich eigentlich für Neuroscience beworben, aber durch den Astronomie-Workshop habe ich dann einfach meine Faszination für dieses Thema entdeckt und seitdem interessiere ich mich sehr für Astronomie.
Ja, das ist ja wohl das Beste, was passieren kann, dass man so ein neues Thema sogar für sich entdecken kann. Coole Sache. Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen weiter über die Astronomie unterhalten und uns noch eine kleine astronomische Bilderreise geben und vielleicht noch über ein paar Themen plaudern. Hat mich auf jeden Fall voll gefreut, dass ihr zu unserem Kepler gekommen seid. Vielen Dank.
Ciao. Tschüss. Wiedersehen.
So, ich glaube, die haben wirklich ordentlich Spaß gehabt, nicht nur in Graz, sondern auch an der WIFZAG Akademie selber. So, was müsste man tun, dass man da teilnehmen kann? Wie gesagt, aus ganz Österreich dürfen nur 75 Schülerinnen und Schüler dabei sein. Man muss einen Steckbrief ausfüllen und hinschicken. Man braucht mindestens ein Empfehlungsschreiben von jemandem von der Schule, also von Lehrerinnen oder Lehrern oder Direktion. Man muss ein Motivationsvideo machen und schicken, also wirklich ein Bewerbungsvideo. Und ja, die wollen auch ein Zeugnis sehen. Das letzte Jahreszeugnis oder eben die Schulnachricht von heuer. In dem Motivationsvideo, das man schicken soll, das soll nicht länger wie 2 Minuten dauern. Und da soll man eben sagen, warum will man überhaupt dorthin auf die WIFZAG Akademie? Was kann man selber dazu beitragen? Was hat man denn selber schon in dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften gemacht, das einen fasziniert hat, das man cool gefunden hat? Und wie kommt man denn damit zurecht, wenn man mit lauter fremden Leuten zusammen ist? Denn da kommen ja 75 Schülerinnen und Schüler zusammen, die sich vorher überhaupt noch nicht gekannt haben. Und wie wir ja gehört haben, das sind schon einige Freundschaften dort entstanden. Also, wer sich bewerben möchte, es ist noch Zeit. Bis 20. März 2026 hättet ihr noch Zeit, euch dort zu bewerben. So viel zur WIFZAG Akademie. Jetzt stürzen wir uns auf unser schräges Thema, die Sustronomy. Was alles ist komisch, eigenartig, seltsam in der Astronomie. Wir haben da eine ziemlich lange Liste zusammenbekommen. Wir haben uns nämlich schon vor ein paar Wochen so Gedanken drüber gemacht, was denn alles suspekt ist bei uns in der Astronomie. Das beginnt schon beim verkehrten Wasserhahn. Also, wenn ich zum Wasserhahn gehe und ich möchte kaltes Wasser haben, dann drehe ich dort auf, wo es blau ist. Und wenn ich warmes Wasser haben möchte, dann drehe ich dort auf, wo es rot ist. Wie ist denn das in der Astronomie?
Die Astronomie ist da natürlich sehr speziell. Ja, kalt ist nämlich rot und heiß ist blau. Es hängt zusammen mit dem Winschen Verschiebungsgesetz. Dieses besagt, dass das Maximum der Strahlung bei höheren Temperaturen mehr im ultravioletten bis blauen Bereich ist und das Maximum bei geringeren Temperaturen ist im infraroten bis roten Bereich. Das bedeutet, eigentlich müssen wir die Wasserhähne so machen, dass rot bei kalt ist und blau bei heiß.
Also die astronomischen Wasserhähne für die Sterne sozusagen. Je heißer Stern ist, desto mehr Blauanteil hat er und je kälter der Stern ist, desto mehr Rotanteile hat er. Und ja, von dem her ist es eigentlich für den Bereich der Astronomie völlig logisch. Aber das ist nicht das Einzige, was bei Sternen komisch ist. Ja, wir messen ja auch die Helligkeiten von Sternen ganz eigenartig.
Das Magnitudensystem ist eines, was in der Physik sehr viel bekannt ist. Allerdings kommt es bei den Sternen nicht auf die Größe an. Die Helligkeit ist hier das Wichtige. Je geringer die Helligkeit von einem Stern ist, desto heller strahlt er eigentlich. Das heißt, fürs Auge sichtbar haben wir ihn klar und deutlich vor uns.
Ja, es ist wirklich seltsam. Wir haben eine geringe Helligkeit. Geringe Helligkeit ist eine geringe Magnitude. Die Magnitude ist von der Zahl her kleiner. Und trotzdem bedeutet das, dass der Stern, wenn die Magnitude kleiner ist, ist er heller. Und wenn die Magnitude größer ist, ist er kleiner. Also ein Stern mit einer Magnitude von 3 ist weniger hell wie ein Stern mit der Magnitude von 2. Also je größer da die Zahl ist, der Magnitude, desto weniger hell ist der Stern. Und je kleiner die Zahl ist, der Magnitude, desto größer ist die Helligkeit vom Stern. Wieso ist denn das so komisch?
Angefangen hat das in der frühen Antike. Dort nämlich hat man die Sterne in Klassen unterreiht. Das heißt, die Sterne, die am allerhellsten waren, die waren in der ersten Klasse. Danach gab es dann die zweite, dritte, vierte und das Ganze ist bis zur sechsten Klasse runtergegangen. Selbstverständlich war die sechste Klasse dann die mit der geringsten Helligkeit.
Also die man so gerade nachher sehen können, ne? So die letztklassigen Sterne sozusagen. Früher hat man da tatsächlich noch geglaubt, dass die verschieden groß sind. Also dass dann die am schwächsten leuchten, die sechstklassigen, auch die kleinsten sind und dass die erstklassigen auch die größten sind, weil man noch geglaubt hat, dass alle Sterne gleich weit weg sind, so angemacht an die Himmelskuppel, am Himmelsgewölbe. Und darum hat man das auch Größenklassen genannt oder mit einem Fremdwort Magnituden. Und obwohl wir heute wissen, dass die Sterne eben nicht nur aufgrund ihrer verschiedenen Größe verschieden hell sind, sondern vor allem, weil sie verschieden weit weg sind, hat man das Wort beibehalten, Größenklasse, und diese verkehrte Einteilung, je größer die Zahl, desto weniger hell ist der Stern. Es gibt auch ziemlich viel eigenartige Sachen rund um das wichtigste Diagramm in der Astronomie, das Hertzsprung-Russell-Diagramm, in dem teilen wir ein, wie die Sterne in ihrer Helligkeit oder in ihrer Farbe oder in ihrer Spektralklasse so sind, und da gibt es ziemlich viel eigenartige Sachen. Und das fängt schon da an, in welche Richtung das HR-Diagramm gezeichnet ist.
Nämlich von heiß nach kalt. Eigentlich beginnt man von unten, geht dann nach oben. Das HR-Diagramm ist bei der X-Achse bei heiß am Start und bei kalt.
Also man fängt nicht bei 0 Grad an sozusagen und da geht dann weiter nach 1000, 2000, 3000, 10.000, 20.000, sondern ich weiß gar nicht, was der Ursprung vom HR-Diagramm für eine Temperatur sein soll. Wahrscheinlich hunderttausende Grad oder so. Also man beginnt einfach mit irgendeiner Temperatur und je weiter man entlang nach rechts geht,
desto kälter wird es tatsächlich. Und das ist diese Anomalie. Und diese Hauptreihe geht nicht eigentlich von links unten nach rechts oben, sondern natürlich von rechts unten nach links oben.
Sollen wir vielleicht noch erzählen, was nach oben hin eigentlich anders wird? Also von links nach rechts werden die Sterne immer kühler und von unten nach oben?
Von unten nach oben ist es mit der Magnitude, es geht von sehr leuchtschwachen Sternen nach sehr leuchtstarken Sternen. Diese Hauptreihe, die geht da einfach schön durch in der Diagonale. Grund dieser Anomalie, also dass es jetzt von hoch nach niedrig geht, ist auf die Annahme zurückzuführen, dass neue Sterne leuchtstark sind und sehr heiß sind und dass alte Sterne ausglühen, also weniger leuchtstark werden und auch zugleich kälter werden. Wissenschaftler haben jedoch bestätigen können, dass es genau andersherum ist. Bedeutet, ein Stern fängt eher kühl an, mit weniger Leuchtkraft. Und dann mit der Zeit, also wenn der Stern älter wird, wird alles größer. Also Leuchtstärke und Temperatur.
Genau, also unser Sonne ist auch schon ein bisschen heißer geworden, als sie früher war. Ungefähr um ein Drittel gibt die Sonne jetzt schon mehr Energie ab, als zur Zeit, wie sie entstanden ist. Aber früher, vor über 100 Jahren, hatte man noch keine Ahnung, wie ein Stern funktioniert eigentlich richtig. Und man dachte, ja, der hat einfach eine Temperatur und kühlt allmählich mit der Zeit aus und wird dadurch weniger hell und weniger heiß, war ja eigentlich auch logisch irgendwie. Und deswegen hat man eben die quasi eigentlich so gedacht, die X-Achse soll so die Zeitachse sein und den zeitlichen Verlauf eines Sternenlebens wiedergeben. Wie man dann draufgekommen ist, das stimmt eigentlich alles überhaupt nicht, war es im Grunde dann schon so etabliert, dass man das in die Richtung zeichnet, dass man es einfach beibehalten hat. Das ursprüngliche HR-Diagramm hat ja von unten nach oben natürlich die Leuchtstärke, hat aber von links nach rechts gar nicht Temperaturen gehabt, sondern Spektralklassen. Die haben Buchstaben, die Spektralklassen. Und wieder mal typische Astronomie, ist die Reihenfolge des astronomischen Alphabets da ziemlich verrückt.
Ihr kennt unser A, B, C, bla bla bla. Naja, Astronomie ist wieder mal ganz speziell unterwegs mit O, B, A, F, G, K, M. Was soll das sein? Es sind die Spektralklassen und sie werden eingeteilt in drei Klassen. Sie werden zeitlich eingeordnet. Von O bis A, das sind die frühen Spektren. F bis G, das sind die mittleren Spektren. Und K bis M, das sind die späten Spektren.
Und wer vorher genau zugehört hat, der Grund dafür, früh, mittel und spät, ist genau das, dass man vorher geglaubt hat, früher, dass eben die Sterne am Anfang heiß sind und dann auskühlen.
Aber das heute zu ändern, das wäre umständlich. Da müsste man alles neu machen und dann muss man das HR-Diagramm verändern und alles und alles. Das bedeutet, man bleibt einfach bei den alten Einnahmen, um es einfach zu halten.
Warum hat man nicht dann für die hellsten Sterne oder für die heißesten A genommen und dann ist man runtergegangen A, B, C, D, E, F, G? Also warum hat man so ein komisches astronomisches Alphabet? Das haben die Computer in Harvard Anfang des 20. Jahrhunderts so herausgefunden. Die Computer in Harvard, das waren keine technischen Geräte, das waren Frauen. Frauen, die extrem gut rechnen konnten und als Rechnerinnen, als Computer in Harvard angestellt waren. Das war recht beliebt, Frauen anzustellen, denn die konnten super rechnen und denen haben nur die Hälfte bezahlt. Das waren die früheren Zeiten. Und Wilhelmina Fleming hat als erste eine Klassifikation für die Spektren, also für diese Farbverteilung von Sternen aufgestellt. Und das war eigentlich wirklich in der Reihe A, B, C, D, E, F, G, nämlich danach ausgerichtet, wie stark man Wasserstoff in den Spektren sehen konnte, weil sie dachte, bei den besonders heißen, hellen Sternen wird der Wasserstoff, aus dem ja Sterne vor allem bestehen, wohl am stärksten strahlen. Und eine Kollegin von ihr, Annie Jump Cannon, hat dann herausgefunden, dass eigentlich die heißesten Sterne die O-Klasse-Sterne sind und die zweitheißesten die B-Klasse-Sterne und dann erst die A-Klasse-Sterne kommen, dann die F-Klasse, die G-Klasse, die K-Klasse und die M-Klasse. Und hat sich sogar einen eigenen Merkspruch einfallen lassen, wie man sich unser komisches Alphabet merken kann.
Ja, O-B-A-F-G-K-M, das klingt nach irgendeinem Buchstabensalat. Deswegen haben wir eine wunderschöne Merksatz für euch. Und zwar, offenbar benutzen Astronomen furchtbar gerne komische Merksätze. Und es ist auch ein Merksatz tatsächlich.
Und das ist mein Lieblingsmerksatz davon. Annie Jump Cannon hat eine andere Version damals erfunden. Oh, be a fine girl, kiss me. Wir bleiben noch bei Sternen. Wir gehen zu den Popstars, zu den Populationen von Sternen, wo es darum geht, welche Sterne gehören zu den allerersten, die das Universum gegeben hat. Welche sind in einer mittleren Zeit des Universums entstanden? Und wo teilt man die allerneuesten Sterne ein?
Ja, und zwar Population 1, 2 und 3 Sterne. Man würde jetzt denken, Population 1, erste Sterne. Ja, Astronomie ist halt wieder mal sondervoll und bescheuert. Population 3 Sterne sind nämlich die erste Generation.
Also die allerältesten Sterne im Universum.
Allerdings sind sie nur hypothetisch. Das heißt, es konnte nicht belegt werden, dass es solche Sterne gibt. Und das sind so Sterne, welche so circa 100 bis 200 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind.
Ja, irgendwann muss es aber gegeben haben, denn das sind die Sterne, die nur aus Helium und Wasserstoff bestehen und alle anderen Stoffe sind erst in Sternen entstanden. Also irgendwann muss es diese Population 3 Sterne gegeben haben und wir sind eben gerade dabei, vielleicht mit den neuesten Generationen von Weltraumteleskopen oder dem Riesenteleskop ILT, dass wir die vielleicht finden können.
Dann gibt es noch die Population 2, das ist die zweite Generation, wenigstens ein bisschen okay. Sie sind Sterne, welche zumeist älter als 6 Milliarden Jahre alt sind und beinhalten bereits ein bisschen Metall. Und Population 1, nicht zu vergessen, das sind relativ junge Sterne. Und die gibt es meistens in den Spiralarmen von Galaxien. Und sie beinhalten bereits sehr viel Metall.
Also sehr viel relativ gesehen natürlich zu den anderen Sternen.
Zu welcher Population gehört die Sonne?
Die Sonne ist ein Population 1 Stern. Alle Sterne, die nämlich in den Spiralarmen sind, gehören zur Population 1. Die sind relativ jung und haben relativ viel Metalle. Die Population 2 Sterne, die sind die, die in der sogenannten dicken Scheibe der Milchstraße sind. Da sind sehr viele Population 2 Sterne. Auch in den Kugelsternhaufen sind sehr viele Population 2 Sterne. Und die ganz, ganz frühen Sterne, wie gesagt, die Population 3, nach denen suchen wir noch. Also es ist genau die Nummerierung umgekehrt wie die zeitliche Reihenfolge. Ach ja, Metalle. Da haben wir die nächste Verrücktheit der Astronomie.
Genau, Metalle sind schwerer als Helium und Wasserstoffe. Und 0,1% der Atome sind Metalle.
Moment mal, da würde aber jetzt jeder Chemiker widersprechen, oder? Metalle, das ist doch Eisen und Nickel und Kobalt und Zink und Kupfer. Sind die Astronomen verrückt, dass sie alles, was schwer ist, als Wasserstoff und Helium, als Metall bezeichnen?
Eher nicht, da sie die Metalle etwas anders aufgebaut sind, also anders sind, in Anführungszeichen, in Astronomie als in zum Beispiel Chemie oder Physik.
Warum macht man das? Es liegt einfach daran, dass alles, was nicht Wasserstoff und Helium ist, unglaublich selten ist im Universum. Am Anfang beim Urknall sind nur Wasserstoff und Helium entstanden. Alles andere musste dann, zum ersten Mal in den Population 3 Sternen, in Sternen erzeugt werden, und bis heute ist da jedes tausendste Atom ein Atom, das nicht ein Wasserstoff- oder Heliumatom ist, und deswegen fasst man die paar Brösel sozusagen einfach in der Astronomie unter Metalle zusammen. Also da geht es eher darum, alles, was in Sternen erzeugt wurde, nennt man Metalle, auch wenn es jetzt die Chemiker und Chemikerinnen anders nennen würden. Von der Masse her, also vom Gewicht her, macht es übrigens doch ein bisschen mehr aus. Metalle sind schwerer. Das sind dann ungefähr knapp 2% der gesamten Masse, die ist in den astronomischen Metallen, wobei 3/4 sind in Kohlenstoff und Sauerstoff. Bei Sternen hat auch die Astrophysik noch mit etwas sehr Schrägen aufzuwarten. Sterne sind schwarze Körper. Man nennt nämlich in der Physik alles einen schwarzen Körper, der eine Schwarzkörperstrahlung abgibt, wenn die Strahlung dieses Körpers nur von der Temperatur des Körpers abhängt und nicht davon, woraus er aufgebaut ist oder so. Und das trifft auch auf unsere Sonne zum Beispiel sehr gut zu, wo einfach die Strahlung der Sonne fast vollständig durch ihre Temperatur bedingt ist, und das trifft auch auf alle anderen Sterne zu. Warum heißt das schwarzer Körper? Weil das hat man zuerst nicht an sehr hellen Objekten festgestellt, sondern man hat das historisch in der Physik zuerst an Hohlräumen festgestellt, die sogenannte Hohlraumstrahlung. Man hat also etwas genommen, was das ganze Licht, was hineinfällt, schluckt, und das schafft man am besten, wenn man eine kleine Schachtel macht und die zum Beispiel mit schwarzem Sand auskleidet, mit irgendwas, was das ganze Licht schluckt, und ein kleines Loch in diesen Kasten reinmacht. Und wenn man die Strahlung aus diesem kleinen Loch misst, dann kommt wirklich nur Temperaturstrahlung heraus und kein reflektiertes Licht mehr. Und deswegen hat man das Schwarzkörperstrahlung genannt, weil natürlich so ein Loch in einen komplett dunklen kleinen Raum völlig schwarz ausschaut. Darum ist ein Stern ein schwarzer Körper. Und es gibt auch noch was Kurioses zu Sternen, nämlich der Name einer Nova und Supernova. Nova heißt dann neu, Supernova wäre dann superneu. Das sind Lichtpunkte am Himmel, die man vorher noch nie gesehen hat und die plötzlich aufleuchten. Darum hat man sie neue Sterne genannt. Aber diese neuen Sterne sind alles andere als neu. Das haben wir ja in den letzten beiden Folgen besprochen, wo wir über Supernova Typ 2 und Supernova Typ 1a geredet haben. Es ist ja gerade das Gegenteil. Diese Nova Stella, diese Stella Nova, neuen Sterne, das sind keine neuen Sterne, sondern das Gegenteil davon. Sterbende Sterne. oder sogar Sternleichen, die explodieren, noch einmal eine große Menge Licht abgeben und dann für immer völlig verschwinden. Wenn ihr vielleicht noch weitere Beispiele habt, was in der Astronomie verrückt ist, dann schreibt uns doch auf keplersternwarte@gmail.com oder schreibt uns eure Ideen und Gedanken zu unserer Folge der Sustronomy auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind auf Instagram, wir sind auf Blue Sky. Ihr könnt uns auch auf YouTube einen Kommentar hinterlassen oder direkt bei unserem Podcast-Hoster Podigy. Wir freuen uns, dass du auch bei der 50. Folge von Astronomie am Kepler immer noch dabei warst, dass du uns so lange die Treue hältst beim Zuhören und vielleicht auch schon einmal weiterempfohlen hast. Wenn noch nicht, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Weiteres Material zu unseren Themen findest du wie immer auf unserer Website. Die ist ja www.keplersternwarte.at. Unter den vielen Menüpunkten ist eben auch ein Menüpunkt Podcast. Und überhaupt findest du wie immer alle interessanten Links zu dieser Folge in unseren Shownotes. Verpasst nicht unsere nächste Folge, in der wir einen genaueren Blick auf unseren Mond werfen werden. Es startet ja jetzt im März oder April endlich wieder eine bemannte Mission Richtung Mond. Wir werden noch nicht landen, aber immerhin, wir werden den Mond umkreisen. Es werden Menschen so weit von der Erde wegfliegen wie noch nie zuvor in der Geschichte. Und warum es sich immer noch auszahlt, sich mit dem Mond zu beschäftigen und was wir alles vom Mond lernen können und warum wir überhaupt einen Mond haben, um all das geht es in unserer nächsten Folge. Damit also bis zum nächsten Mal bei Astronomie.